They're coming from insane asylums, and they're terrorists. They're being led into our country, coming in from jails from the Congo.
Aus Gefängnissen im Kongo kommen Migranten angeblich in die USA. Das sagt Donald Trump. Und an anderer Stelle brandmarkt er auch sämtliche Zuwanderer als gefährliche Kranke, Terroristen und Verbrecher.
Trump ist im Wahlkampfmodus und bezeichnet einige Städte als Verbrechernester.
New York City is a crime den. Chicago is a crime den. You look at these great cities, Los Angeles, San Francisco, you look at what's happening to our country.
Hört man Donald Trump so zu, dann bekommt man schon den Eindruck, als stünden die USA kurz vor dem kompletten Verfall.
Ja, und natürlich gibt es nur einen, der das Land davor bewahren kann, er höchstpersönlich Donald Trump.
Dieses Agenda-Setting, das kennt man natürlich schon aus seiner Präsidentschaft und auch aus seinen Wahlkämpfen. Die Themen sind tatsächlich mehr oder weniger die gleichen geblieben. Also China, Migration, die korrupten Demokraten, die verwahrlosten Eliten sowieso, das woke Establishment, das die Werte Amerikas verrät und natürlich die undankbaren Verbündeten jenseits des Atlantiks, die die USA nur ausnutzen.
Dazu gekommen ist noch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aber auch diesen Krieg würde Trump nach eigener Einschätzung sofort am ersten Tag beenden, zumindest so sein Versprechen.
Ja, und diese Versprechen, die scheinen immer noch zu zünden, in den letzten Umfragen jedenfalls, in den Swing States, die ja bei den US-Wahlen am Ende immer den Ausschlag geben. Da liegt Trump im Moment leicht vorne.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Trumps Taktik versus Bidens Bilanz, das schauen wir uns an hier in der Weltzeit in dieser und der nächsten Folge mit Katja Bigalke und André Zanto.
Hallo.
Hallo.
Ja, und wir tauchen hier jetzt gleich mal ein in das Horrorszenario, das Trump derzeit von der Amtszeit seines Kontrahenten Biden zeichnet und blicken auf die Städte Amerikas, die die Demokraten ja vermeintlich vor die Hunde haben gehen lassen. Sebastian Hesse aus unserem Studio in Washington, der hat sich das angeschaut. Hallo.
Hallo.
Hesse, wie nutzen denn die Republikaner das Thema Kriminalität, Obdachlosigkeit oder auch Verwahrlosung in den Städten, wie es genannt wird, in dem Wahlkampf? Was haben Sie da beobachtet?
Ja, nach meiner Einschätzung, und das ist natürlich Stand heute, wir haben ja bis November, bis zu den Wahlen noch jede Menge Zeit, aber würde ich sagen, dass Kriminalität in den Großstädten eines der vier großen Themen ist, neben Abtreibung, neben Inflationsrate und der Migration hier in den USA. Und das spielt den Republikanern natürlich in die Hände, weil die meisten der großen Städte hier in den USA blaue Städte sind, also blau ist die Parteifarbe der Demokraten. Und das gilt auch für Washington D.C., also für die prestigeträchtige Hauptstadt. Und Donald Trump lässt auch keine Gelegenheit aus, dieses Thema bei seinen Wahlkampfveranstaltungen auf die ihm eigene Weise anzusprechen.
It's so dangerous, you can't go to Washington D.C. to go in a park anymore, because you're going to be mugged or shot.
Also wenn man in Washington in einen Park ginge, dann würde man sofort überfallen oder sogar angeschossen. Das mag übertrieben sein, aber trotzdem, die Kriminalitätsstatistiken sprechen schon eine eindeutige Sprache. Es gibt Teile in amerikanischen Großstädten, das gilt für fast alle, die vielleicht noch keine No-Go-Zonen sind, aber wo sich eben Kriminalität kondensiert und wo eben auch nach Ende der Pandemie die Kriminalitätsraten nicht runtergegangen sind.
Also kann man sagen, die Zahlen sprechen eigentlich für dieses Bild, das Trump da zeichnet von den großen Städten in den USA.
Ja und nein. Also man muss ja immer mal genauer hingucken. Das gilt natürlich nur für Teile der Großstädte. Also hier in Washington, aber auch in Kansas City, wo ich in der vergangenen Woche war, weil das so ein Hotspot ist. Da sind natürlich weite Teile der Stadt völlig normal und völlig ungefährlich. Aber es gibt diese Kristallisationspunkte. Das hat was zu tun mit den sozialen Verhältnissen der Menschen, die da leben. Das hat was mit Gangkriminalität zu tun. Das ist ein ganz großer Faktor bei der hohen Mordrate in vielen dieser Städte, dass eben rivalisierende Gangs ihre Zwistigkeiten mit Waffengewalt austragen. Und da gilt es dann schon. Also es ist so ein gemischtes Stimmungsbild, müsste man sagen. Wie bei all diesen populistischen Kampagnen ist immer so ein Kern Wahrheit dran. Und das gilt auch für das Thema Kriminalität.
Welche Versäumnisse gibt es denn? Sie haben gerade schon Kansas City und so weiter angesprochen. Vielleicht können Sie ein bisschen von Ihrer Recherche erzählen, was Sie vor Ort gesehen haben, wo dann wirklich auch Sachen versäumt wurden in den vergangenen Jahren.
Ja, die Liste ist lang. Also Kansas City liegt, anders als der Name suggeriert, im Bundesstaat Missouri. Und der hat im Jahre 2017 eine Gesetzgebung erlassen, nach der im Grunde genommen es keinerlei Einschränkungen beim Erwerb von Waffen gibt, beim öffentlichen Tragen von Waffen gibt. Und das gilt auch für die berüchtigten militärischen Schnellfeuerwaffen, die ja so oft eingesetzt werden bei den Schulschießereien. Also da ist Missouri einer der liberalsten Staaten überhaupt. Und das kommt jetzt noch obendrauf. Es ist auch beschlossen worden, dass die Polizeibeamten von Missouri nicht die Waffengesetze des Bundes, also die landesweit gelten, umsetzen müssen, dafür also nicht verantwortlich sind. Also im Grunde genommen ist es ein Paradies für Waffenhändler und auch für Waffenbesitzer. Und das eben in Kombination damit, dass es diese Gangkriminalität auch dort ganz massiv gibt und die sozialen Probleme, die darunter liegen, also verwahrloste Stadtviertel, in der junge Leute fast keinerlei Perspektiven mehr haben, es irgendwie im Leben zu was zu bringen, außer dass sie eben in den Drogenhandel einsteigen, in die Gangrivalitäten einsteigen, in diese Form von Kriminalität, die so gerne eben in Waffengewalt eskaliert. Das ist so die Alltagesrealität in Teilen von Kansas City. Und das ist natürlich beklemmend und tatsächlich auch ein Thema, das den Leuten auf den Nägeln brennt.
Nun sind ja die großen Städte, Sie haben es eben schon erwähnt, in der Regel eher demokratisch regiert und die ländlichen Regionen eher republikanisch. Wen wollen denn jetzt die Republikaner mit dieser Antikriminalitätskampagne in den Großstädten überhaupt erreichen?
Sie wollen Verunsicherung schaffen und das funktioniert eben ja auch ganz gut in den Städten. Also dass eben die Leute republikanisch wählen, weil sie glauben, dass dann sich die Dinge zum Besseren wenden. Das möchte so sein in den Großstädten, aber es sind ja keine Kommunalwahlen, die hier anstehen, sondern es sind eben Präsidentschaftswahlen und die Wahlen des Parlamentes, die ja alle 2 Jahre stattfinden. Da wird sich von Washington aus gar nicht so wahnsinnig viel drehen lassen. Und dieses Beispiel Missouri ist ja deswegen auch so bezeichnend, weil dort eben dieses lokale Gesetz gilt, das dafür sorgt, dass Washington entscheiden kann, was es will, auch bei einer möglichen Verschärfung der Waffengesetze, aber eben Missouri da fein raus ist und vor Ort seine eigenen Regeln definiert. Und auch da gilt, auf dem Lande ist natürlich die Einstellung zu Waffengewalt eine andere als in den großen Städten. Auf dem Lande argumentieren viele Menschen, wir müssen ganz banal unsere Tierherden beispielsweise auf den großen Farmen vor Kojoten schützen. Dafür brauchen wir Waffen und wir müssen jagen gehen können und wir müssen uns in Gegenden, wo eben die Polizeipräsenz gering ist, zur Not auch eben selber zur Wehr setzen können, falls wir drohen, Opfer von Kriminalität zu werden. Also da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, einen Kompromiss zu finden, ist eine wahnsinnig schwierige politische Diskussion, die eben all die Jahrzehnte auch immer scheitern musste.
Aber würde das denn Trump unter Umständen gelingen, tatsächlich die BewohnerInnen von Großstädten auf seine Seite zu bekommen mit diesem Thema? Weil ein Thema ist es ja schon. Es wird ja schon beklagt, dass in den letzten Jahren zum Beispiel die Situation in San Francisco, was immer gerne zitiert wird, sich irgendwie drastisch verändert hat.
Also natürlich ist es möglich, politisch etwas zu tun. Und das war ja auch der Grund, weshalb ich in Kansas City jetzt einige Tage verbracht habe, weil das so ein interessanter Staat ist, Missouri, und so eine interessante Stadt eben auch. Und dort hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass es im Grunde genommen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die man nicht mit Law and Order alleine, und das ist ja das, was republikanische Politiker gerne in Aussicht stellen, lösen lassen kann. Also da gibt es ganz interessante Ansätze, wo die Polizei im Grunde im Schulterschluss mit ehemaligen Kriminellen, einen habe ich getroffen, das ist Johnny Waller, und der hat mir so ein bisschen aus seinem Leben erzählt.
Joined the gang, sold drugs, ended up getting shot in the head, and then ended up doing some shootings, then I ended up in prison. And so it's kind of strange that I'm here now.
Ja, er kann es selber fast gar nicht fassen, dass er noch da ist. Er ist angeschossen worden, er war in einer Gang, er hat mit Drogen gehandelt, er hat lange Jahre im Gefängnis gesessen und dann aber es irgendwie geschafft, und das ist eine tolle Erfolgsgeschichte, sein Leben umzudrehen. Und jetzt neben dem, was er eben beruflich tut, er hat College-Abschlüsse nachgeholt und besitzt jetzt eine Firma, ist er eben auch in sozialen Programmen aktiv, weil er von vielen im Gangmilieu eben als authentisch wahrgenommen wird und eben auch als Rollenmodell gelten kann. Also das ist so ein bisschen der Ansatz, die Leute, die eben in diese Gewaltspirale kommen könnten, abzufangen, ihnen Perspektiven zu schaffen, sie aus dieser Perspektivlosigkeit, auch aus der Armut herauszuholen. Und das wird eben interessanterweise in Kansas als gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert, wo die Polizei mit dabei ist. Da gibt es natürlich nur wenig, was jetzt die Bundespolitik an Schützenhilfe leisten könnte. Und deshalb ist die Kampagne, die Trump und seine Parteifreunde im Moment durchziehen, natürlich ein Stück weit Augenwischerei, alleine auf dieser Handlungsebene, jedoch auf der psychologischen mag sie zünden.
Soweit Sebastian Hesse aus Washington. Im Süden der USA, genauer in einer Grenzstadt in Texas, war Hans-Jürgen May. Er lebt seit 15 Jahren in den USA und hat sich für uns mit dem anderen großen Thema der Trump-Kampagne beschäftigt, Migration nämlich. Rund 2,4 Millionen Menschen wurden an der US-Südgrenze aufgegriffen im vergangenen Jahr.
Vor mir fließt der trübe, blaugrüne Rio Grande. Er bildet hier im Süden Texas die natürliche Grenze zwischen den USA und Mexiko. Jahrhunderte sind die Menschen alltäglich von einer auf die andere Seite gewechselt. Zwei große Brücken in der Grenzstadt Eagle Pass zeugen von dieser Zeit. Kultur und Wirtschaft sind eng miteinander verbunden. Doch die Zeiten haben sich verändert, erzählt Aaron Valdez. Er betreibt ein Bestattungsunternehmen.
Seitdem wir hier in Eagle Pass sind, kümmern wir uns um alle Migrantenfälle. Wenn also jemand während dem Versuch von Mexiko nach Eagle Pass zu gelangen verstirbt, kümmern wir uns um die Bestattungsmaßnahmen und Hilfe. Und wir haben in den vergangenen Jahren definitiv einen enormen Anstieg der Fälle gesehen. Auch sind die Fälle viel internationaler. Die Menschen kommen nicht nur aus Mexiko, sondern aus ganz unterschiedlichen Ländern. Das hat unsere Arbeit stark beeinflusst. Und die Belastung, die Zeit, die wir aufwenden, das Equipment. Und man muss auch versuchen, die Familienmitglieder dieser Personen zu finden.
Aaron Valdez trägt einen Anzug mit weißem Hemd. Die Haare sind kurz und die Krawatte ist rot. Er gehört zu den Business-Typen. Doch Geschäft ist nicht alles. Er versucht bei jedem Menschen, der an der Grenze stirbt, seine Identität und Familie zu ermitteln. Jede Woche sieht er, dass Migration mehr ist als Zahlen. Früher kannten die Bewohner von Eagle Pass die andere Seite des Flusses noch besser. Auch der 35 Jahre alte Valdez ist hier groß geworden. Und er ist wegen seiner beruflichen Tätigkeit immer noch oft in der mexikanischen Nachbarstadt.
Wir sind eine Grenzstadt mit dem mexikanischen Pendant Piedras Negras auf der anderen Flussseite. Eagle Pass ist eine kleine Stadt. Und wenn man hier aufwächst, dann kann man sowohl die Kultur Mexikos als auch die Kultur der Vereinigten Staaten sehen und von beidem ein kleines bisschen aufnehmen. Es war also schön und man gewöhnt sich einfach daran, zwischen beiden Ländern hin und her zu gehen. Manchmal gingen wir sogar in Mexiko zur Schule und kamen dann zurück und lebten einfach in Eagle Pass und umgekehrt. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne Umgebung, auch von der Kultur her, in Eagle Pass und dort.
Valdez spielte in seiner Jugend in den 1990ern sowohl in Eagle Pass als auch in Piedras Negras in Sportvereinen. Sowas ist vorbei. Auch weil nicht nur Mexikaner wie früher kommen, sondern Menschen aus Mittelamerika und mittlerweile aus der ganzen Welt. Von Venezuela bis Haiti und Nicaragua fliehen sie vor Gewalt und Armut. Auch Menschen aus China, Ghana und Syrien werden vermehrt an der Grenze aufgegriffen. Bis zu 4.000 waren es in Eagle Pass, die im vergangenen Dezember an einem Tag aufgegriffen wurden. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ein Republikaner, rief den Notstand aus und schickte die Nationalgarde in die Kleinstadt. Schuld sei der US-Präsident.
Anstelle illegale Einwanderer zu inhaftieren, hat Biden sie alle freigelassen, ohne dass wir ihren Aufenthaltsort genau ermitteln können. Wir haben die katastrophalen Folgen von Joe Bidens Politik der offenen Grenzen gesehen.
Offene Grenzen hat US-Präsident Joe Biden von den Demokraten nie praktiziert. Im Gegenteil. Seine Regierung rühmt sich jetzt, dass die Abschiebezahlen wieder steigen. Das stimmt zwar, aber unter Donald Trump lagen sie etwa doppelt so hoch. Und am höchsten waren die Abschiebezahlen unter dessen Vorgänger Barack Obama. Was aber politisch heiß diskutiert wird, ist die Zahl der Menschen, die an der Südgrenze zu Mexiko aufgegriffen werden. Die illegalen Grenzübertritte steigen seit 2018 an. Nur in der Corona-Zeit 2020 gab es eine Pause. Danach ging die Kurve weiter nach oben. Mit dem Allzeithoch im vergangenen Jahr von 2,4 Millionen illegalen Grenzübertritten. Das hängt auch damit zusammen, dass die Überwachung immer weiter gestiegen ist und kaum noch jemand den Grenzpolizisten entgeht. Die Biden-Administration hat für den sogenannten Grenzschutz insgesamt mehr Geld ausgegeben als damals Trump. Trotzdem versuchen die Republikaner mit dem Thema zu punkten. Sie schüren Angst vor Migranten, die laut ihnen die amerikanischen Sozialsysteme belasten und Kriminalität ins Land bringen. Donald Trump verspricht bei Wahlkampfauftritten die größte Massenabschiebung in der Geschichte des Landes.
Es sind harte Typen, oft aus Gefängnissen oder psychiatrischen Anstalten. Wir wollen sie nicht in diesem Land.
Trump hat Eagle Pass in diesem Jahr schon besucht. Auch Joe Biden war in Texas, in dem Grenzort Brownsville, um sich für eine Reform des Immigrationssystems auszusprechen.
Seit dem Beginn meiner Präsidentschaft habe ich eins klar und deutlich gemacht. Das System ist kaputt. An meinem ersten Tag im Amt habe ich dem Kongress einen umfassenden Plan zur Einwanderungsreform geschickt. Meine Freunde auf der anderen Seite haben nichts unternommen.
Seit Jahren wollen er und die Demokraten Veränderungen. Ihr Ziel ist es, mehr Grenzschützer und Richter einzustellen, damit Migrations- und Asylanträge schneller bearbeitet werden können und die Zahl der illegalen Einwanderer reduziert wird. Die Republikaner dagegen sprechen davon, Grenzen zu schließen und Einwanderung auf ein Minimum zu reduzieren. Das hat allerdings unter Trumps Präsidentschaft nicht funktioniert. Und so werden Kompromisse zwischen beiden Parteien im Kongress gesucht. Im Februar hatten sich Republikaner und Demokraten auf ein Paket geeinigt, aber Donald Trump torpedierte diesen Deal, um Biden vor der Wahl im November keinen politischen Sieg zu gewähren. Washington spielt mal wieder politische Spielchen und die Menschen an der Grenze müssen es ausbaden, sagte Jesse Fuentes aus Eagle Pass.
Es beweist, dass die Republikaner Chaos wollen, dass sie Desorganisation wollen, dass sie in der Lage sein wollen, zu schreien und sich über das Problem zu beschweren, anstelle das Problem zu lösen. Und wenn ihnen das nicht sagt, welche Art von Führungskräften wir auf der einen politischen Seite haben, dann ist das traurig, dass mal wieder wir sind, die es ausbaden dürfen.
Fuentes betreibt in der Grenzstadt ein Kanu-Unternehmen, welches geführte Touren auf dem Rio Grande anbietet. Seit dem Eintreffen der Nationalgarde und der Militarisierung des Rio Grande ist sein Business allerdings auf Eis gelegt. Aus der Politik will er sich allerdings raushalten. Nur so viel. Er sei sein Leben lang Anhänger der Demokraten. Wie viele in Eagle Pass. Aber das ändere sich, meint Sandra Sassano, die Vorsitzende der Republikanischen Partei in Maverick County, dem zuständigen Landkreis.
Viele Leute kommen auf mich zu und sagen, dass sie die Nase voll davon haben und in Zukunft Republikaner wählen werden, was unglaublich ist, weil die Demokraten im Bezirk dominieren.
Barack Obama 2012 und Hillary Clinton 2016 hatten hier im Landkreis noch über 70% der Stimmen erhalten. Joe Biden kam dagegen 2020 gerade mal auf 54%. Für Demokraten wie Juanita Martinez ist die Tatsache, dass Trump Wähler im Landkreis gewinnen kann, eine Schande. Sie hält Trump für ein Monster.
I believe that Trump is a monster.
Martinez, die seit Jahren die Demokratische Partei im Landkreis anführt, ist besorgt, da Trump mit seinem Macho-Gehabe und seinen Hetzreden gegen Migranten vor allem bei jungen Latino-Männern punktet.
Things change when fucking Trump.
Die Dinge veränderten sich, als der verdammte Trump auftauchte und aus einem mir nicht erklärbaren Grund junge hispanische Männer inspirierte. Wie konnte das passieren? Was denken Sie nur, dass Sie diesem Psychorassisten folgen?
Latinos stellen mit knapp 95% die dominierende Bevölkerungsgruppe im Landkreis dar. Und Umfragen zeigen, dass sie sich nicht automatisch nur wegen ihrer eigenen Zuwanderungsgeschichte für die Rechte von Migranten stark machen. Sie sind empfänglich für die Botschaften der Republikaner. Und solange die keine Kompromisse im geteilten Kongress eingehen, werden Bestattungsunternehmer wie Aaron Valdez in Eagle Pass wohl weiterhin viel zu tun haben.
In der Migrationspolitik ist also wenig passiert. Zwar ist die Wortwahl von Biden das Thema betreffend weniger menschenverachtend als die seines Vorgängers. Es wurden auch keine Kinder mehr von Eltern getrennt wie unter Trump, aber die Zäune wurden weitergebaut und Biden hat auch viel investiert in den Grenzschutz. Aber zu einer großen Asylreform ist es eben nicht gekommen, auch weil die Republikaner im US-Kongress keinen Kompromiss vor den Wahlen eingehen wollten.
Man muss aber sagen, es gibt natürlich auch Bereiche, da ist es der Biden-Administration durchaus gelungen, auch eigene Akzente zu setzen. Einer davon ist die Wirtschaft. Da ist einiges passiert, worüber wir sprechen wollen mit Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist dort Leiterin für den USA-Bereich und hat auch in den USA studiert. Hallo Frau von Daniels.
Ja, guten Tag.
Frau von Daniels, bei uns ist aufgefallen, wenn wir über die Wirtschaftspolitik von Joe Biden sprechen, dass er viele Milliardenprogramme durchgebracht hat. Also ich erinnere mal, 2021 das Rescue America Programm nach Corona mit 1,9 Billionen US-Dollar, also 1.900 Milliarden Dollar, die da in die Wirtschaft gepumpt wurden. Und dann 2023 das größte Klimaprogramm der US-Geschichte mit 370 Milliarden. Bidenomics wird das genannt. Diese Subventionen, die haben auch durchaus für Kritik gesorgt, zum Beispiel aus Europa. Was würden Sie sagen, unterscheidet denn Joe Biden von Donald Trumps America First Parole in der Wirtschaft?
Ja, man kann eigentlich sagen, dass Biden eine sehr erfolgreiche Wirtschaftspolitik insgesamt erstmal konzipiert hat und dann auch erfolgreich umgesetzt hat. Und er hat viele von den Ankündigungen, die er im Wahlkampf gemacht hat, tatsächlich umsetzen können. Und das, obwohl er mit einer sehr schwierigen Lage im US-Kongress teilweise zu tun hatte, mit sehr knappen Mehrheiten und dann auch dem Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus, ist es ihm dennoch gelungen, eben das Infrastrukturgesetz und auch den Inflation Reduction Act, also sein größtes Klimaschutzpaket, auf den Weg zu bringen. Und das sind natürlich Maßnahmen, die zum großen Teil erst mittel- und langfristig Früchte tragen. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum man in den USA häufig davon spricht, dass die gefühlte wirtschaftliche Lage nicht so gut sei. Aber faktisch sind die Zahlen ziemlich gut und die Menschen werden das tatsächlich auch spüren, diesen Aufschwung in den USA, in einer Zeit, in der wir in Europa eher mit größeren Problemen zu tun haben.
Aber nochmal die Frage, Frau von Daniels, was unterscheidet das in dieser Ausrichtung, die USA in jedem Fall zu priorisieren, wie das ja auch Donald Trump gemacht hat? Also das scheint ja doch ein ähnlicher Weg zu sein.
Ja, es ist richtig, dass Joe Biden auch eine ganze Reihe Maßnahmen ergriffen hat, die in erster Linie der US-Mittelschicht dienen sollen. Das hat er so angekündigt, auch eine Außen- und Außenwirtschaftspolitik zu machen, die als erstes Ziel hat, die US-Mittelschicht besser zu stellen. Er hat tatsächlich auch die Zollpolitik Donald Trumps fortgesetzt, dort in dem Bereich, wo es um Zölle gegenüber China geht. Auch andere Maßnahmen gegenüber China, die sozusagen Abwehrschutzmaßnahmen sind, die eigene Wirtschaft schützen sollen, aber auch China von technischen Entwicklungen fernhalten sollen. Da gibt es also ganz klar Parallelen zu der Politik unter Trump. Andererseits hat Biden immer versucht, auch die Verbündeten und die Partner der USA mit einzubinden und nicht aktiv gegen deren Interessen vorzugehen. Er hat also zum Beispiel Zölle gegenüber Europa und asiatischen Ländern ausgesetzt und nicht weiter gesteigert. Und das ist eben etwas, was man bei Trump ganz klar wieder erwarten muss. Das hat er angekündigt, jetzt schon im Wahlkampf. Und man muss davon ausgehen, dass er in gleicher Weise wie in seiner Präsidentschaft 2017 bis 2021 wieder auch bereit wäre, die eigenen Verbündeten und Partner massiv abzustrafen mit wirtschaftlichen Maßnahmen wie Zöllen und Sanktionen.
Sie haben gerade schon durchaus Parallelen in Bezug auf die Handelspolitik gegenüber China von Trump und Biden erwähnt. Ich möchte mal Parallelen ansprechen in Bezug auf die Förderung der Ölindustrie in den USA. Also wir haben gelesen, dass im vergangenen Jahr so viel Öl gefördert wurde wie noch nie in den USA, was ja auch unter Trump durchaus immer ein Ziel ist. Gleichzeitig rühmt sich ja Biden auch eben viel für das Klima zu tun, was ja ein wenig dagegen strebt, dass man eben die Ölindustrie so stark fördert. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, beides ist richtig. Unter Joe Biden sind quasi in dem Bereich die Ziele nicht erreicht worden, die Förderung von Gas und Öl so zu reduzieren, dass man also eine klimafreundlichere Politik damit auf den Weg bringt. Andererseits hat er in anderen Bereichen, da wo es um Anreize geht, um Subventionen für die Transformation der Wirtschaft zu einer grünen Wirtschaft hin, da hat er wirklich Maßstäbe gesetzt. Aber auch ein Joe Biden muss in einem Umfeld agieren, wo in der Situation durch den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, die Weltmarktpreise für Energie so gestiegen sind, dass das dann auch Auswirkungen auf die US-Binnenwirtschaft hatte. Und natürlich war auch einem US-Präsidenten Biden klar, dass das, wenn es die eigene Bevölkerung massiv schlechter stellt, für ihn auch politisch zu einer Gefahr werden kann. Und aus diesen Gründen ist einfach die Fördermenge nicht reduziert worden, sondern eher noch gesteigert worden. Es hatte aber auch was damit zu tun, dass Verbündete wie Deutschland zum Beispiel angewiesen waren auf LNG-Lieferungen aus den USA. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Fördermengen eher noch gesteigert wurden.
Blicken wir mal auf die Handelspolitik gegenüber China. Da wird ja Biden tatsächlich immer unterstellt, er habe mehr oder weniger eigentlich den Trump-Kurs, auch der Einfuhrzölle und der großen Sicherheitsbedenken, wo man sich dann auch irgendwie sehr vorsichtig positioniert hat, eigentlich fortgesetzt. Was hat er denn neu gemacht, Biden, was anders wäre als das, was Trump gegenüber China ja schon eingeleitet hat?
Ja, es ist richtig, dass Biden die Zölle erstmal fortgesetzt hat, die Einfuhrzölle auf chinesische Waren, und auch immer ziemlich eindeutig in den Aussagen gewesen ist, dass man das eben auch als politischen oder außenpolitischen Hebel gegenüber China sieht. Da hat sich unter Biden dann in dem Sinne nicht viel geändert. Was er anders gemacht hat, ist in diesem Bereich der Technologiekontrolle, also da, wo Exporte von kritischen, von Zukunftstechnologien nach China reduziert wurden oder unter stärkere Kontrollen gestellt wurden. Da hat Biden einen sehr eng zugeschnittenen Weg gesucht, also sehr auf einzelne Bereiche wie Halbleitertechnologie, Spitzentechnologie. Das hat er gewählt anstatt eines breiten Verbots von Exporten nach China und hat auch immer klar gemacht, seine Regierung hat immer klar gemacht, dass man nicht Chinas gesamtwirtschaftliche Entwicklung aufhalten möchte, sondern verhindern möchte, dass bestimmte Technologien, die auch im militärischen Bereich einsetzbar wären, sogenannte Dual-Use-Goods, nicht an Peking gelangen oder unter die Kontrolle Pekings gelangen.
Okay, dann sprechen wir mal darüber, wie sich das jetzt ausgezahlt hat, seine Politik. Sie haben schon erwähnt, dass die Zahlen eigentlich ganz gut sind, die Wirtschaftszahlen. Die Arbeitslosenquote liegt sehr niedrig bei rund 3,6%. Die Wirtschaft wächst um rund 2%, ähnlich wie bei Trump. Die Inflation ist allerdings höher bei gut 3,5%. Wie viel von dem Wohlstand ist denn jetzt wirklich angekommen bei der anvisierten Mittelschicht und wie viel wird aufgefressen von der Inflation?
Was man sagen kann, ist, dass in der Bevölkerung insgesamt die Inflation, die in einzelnen Bereichen sehr spürbar ist, bei Konsumgütern, bei Dienstleistungen, dass das den Leuten wirklich wehtut und sie sich darüber beschweren und das natürlich dem Präsidenten zuschreiben. Und dass man auch sehen muss, dass es im Bereich der Immobilien, dass es immer noch sehr hohe Zinsen sind, die die Menschen auch treffen. Und das sind alles Faktoren, die für die Demokratische Partei und den amtierenden Präsidenten natürlich politisch auch Konsequenzen haben können, die ihm im Wahlkampf sehr schaden können.
Kommen wir nochmal auf einen Bereich zu sprechen, der sich auch direkt auf die Menschen auswirkt, nämlich die Steuern. Unter Trump gab es ja große Steuersenkungen, vor allen Dingen für reiche Menschen. Was hat denn Biden im Bereich Steuerpolitik getan? Jetzt verspricht er ja, sie demnächst erhöhen zu wollen für Superreiche und auch für Unternehmen. Aber was ist in den letzten 4 Jahren da im Vergleich zu Trump passiert?
Joe Biden hat in seiner Zeit eher einen härteren Kurs vollzogen gegenüber großen Unternehmen. Zum Beispiel hat er eine Mindestbesteuerung von 15% eingeführt für die größten US-Unternehmen zur Finanzierung des Inflation Reduction Act und damit der Klimamaßnahmen. Und ja, und es ist davon auszugehen, dass auch weitere, sagen wir mal, für große US-Unternehmen nicht so vorteilhafte Maßnahmen unter Biden umgesetzt werden könnten. Das könnte sogar auch in den Bereich von Investitionskontrollen gehen. Da ist nochmal China das Stichwort. Die beiden Regierungen hat bereits angekündigt und sozusagen auch schon die Vorbereitungen getroffen, um Investitionen in China stärker zu reglementieren. Das ist auch etwas, was der US-Wirtschaft und vor allen Dingen der Finanzwirtschaft nicht sehr gefällt an Biden.
Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die große Schwachstelle von Joe Biden könnte also die Inflation, die immer noch bei über 3% liegt, in den USA werden in diesem Wahlkampf.
Wobei er natürlich für die Inflation in den USA gar nicht viel kann, ne?
Das stimmt, die Geldpolitik, da ist vor allen Dingen die Zentralbank in den USA zuständig, die ist unabhängig und äußere Einflüsse sehen wir in Europa. Da kann man nicht immer was tun als US-Präsident, aber wahrscheinlich wird ihm das dann angekreidet. Ein anderes Thema, wo er sich versucht zu profilieren und viele Wähler zu erreichen, mit dem beschäftigen wir uns hier in der nächsten Folge, Katja.
Genau, da gucken wir auf die verschärften Abtreibungsgesetze in einzelnen Bundesstaaten. Da musste sich Trump ja positionieren, muss man fast sagen, und er unterstützt diese Restriktionen, die da erlassen wurden. Hier vermuten viele, könnte Joe Biden bei vielen Wählerinnen, die noch unentschieden sind, durchaus punkten.
Das schauen wir uns dann an in der nächsten Folge wieder mit Katja Bigalke und André Zanto.
Tschüss.